SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist die deutsche Nationalmannschaft im 16. Finale ausgeschieden. Bei Boston hat das DFB-Team in der Nacht gegen Paraguay im Elfmeterschießen mit 3:4 verloren. Nach der regulären Spielzeit beim Stand von 1:1 war es in die Verlängerung gegangen. Unser Sportreporter Hendrik Lückhoff berichtet.
Insgesamt war es von der deutschen Mannschaft kein gutes Spiel. Sie hatte zwar viel Ballbesitz, aber im ersten Durchgang keine einzige Chance. Paraguay war sogar gefährlicher und ging kurz vor der Pause dann auch in Führung. Nach dem Wechsel wirkte die DFB-Elf zunächst nervös, aber Kai Havertz besorgte per Kopf den Ausgleich. Und danach dominierte Deutschland. Gute Chancen blieben aber Mangelware. Und in der Verlängerung zählte dann ein Treffer von Tah nicht wegen eines vermeintlichen Foulspiels. Danach war es ziemlich zerfahren. Viele Fouls, viele Unterbrechungen und noch ein, zwei gute Chancen für Deutschland. Aber es ging dann ins Elfmeterschießen und da versagten den Deutschen die Nerven. Drei Spieler haben ihre Elfmeter verschossen. Manuel Neuer konnte einen halten. Und damit ist die WM für Deutschland vorbei.
Und dieser Manuel Neuer, der Torwart der deutschen Nationalmannschaft, der hat nachher das gesagt.
Ich glaube, wir waren sehr nah dran an dem 2:1. Das Tor wurde uns aberkannt. Das hätte dann am Ende gereicht. Ich war mir sicher, dass wir in den letzten 30 Minuten in der Verlängerung das Spiel gewinnen, für uns entscheiden. Ich glaube einfach, dass du trotzdem noch Torchancen herausspielen musst, gerade wenn du weißt, okay, der hat jetzt nicht gezählt, auch wenn es ein bisschen fraglich ist. Die Durchschlagskraft hat gefehlt, der Punch hat gefehlt und am Ende auch die klaren Torchancen.
Bundestrainer Nagelsmann hat nach dem Scheitern gegen Außenseiter Paraguay einen Rücktritt ausgeschlossen und gesagt, er wolle weitermachen.
Ich stehe zur Verfügung, wenn der DFB das möchte, dann mache ich die EM28 und wenn nicht, dann müssen sie es mir sagen. Ich bin keiner, der wegläuft.
Auch für die japanische Nationalmannschaft ist nach dem 16. Finale Schluss. Gegen Brasilien verloren die Japaner 1:2. Die Niederlande sind ebenfalls raus bei der WM. Vor wenigen Minuten haben sie gegen Marokko 3:4 verloren und das ebenfalls im Elfmeterschießen. Nach den tödlichen Schüssen im niedersächsischen Stade vermuten die Ermittler einen Sorgerechtsstreit als Motiv. Mindestens 6 Menschen waren dort gestern in einer Jugendhilfeeinrichtung getötet worden. Die niedersächsische Innenministerin gab am Abend Details bekannt. Albrecht Breitschuh berichtet.
Über den mutmaßlichen Täter wurde gesagt, er sei 45 Jahre alt, wohnhaft in Hannover und mit türkischen Wurzeln. Über ihn lagen der Polizei bisher Hinweise im Bereich der Bedrohung vor, aber er sei noch nicht durch Gewaltdelikte aufgefallen. Der Mann hatte einen Termin in Stade, auf dem Fragen um das Sorgerecht seiner 3 Monate alten Tochter in jener Einrichtung geklärt werden sollten. Mutter und Kind blieben unverletzt, die Mutter befindet sich in Polizeigewahrsam. Verbindungen zur Clankriminalität gäbe es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.
Am Wochenende mussten alle Menschen aus Traisen im Kreis Bad Kreuznach von jetzt auf gleich raus aus ihren Häusern, weil in der Nähe ein Wald brennte, in dem auch noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte. Am Abend durften diese Menschen dann in ihre Häuser zurück. Laut Behörden ist jetzt die Stelle, wo das Feuer ausbrach, seit mehr als 24 Stunden ausgebrannt und abgekühlt. Der Großeinsatz zur Waldbrandbekämpfung gehe aber weiter. Inzwischen löscht dort ein Roboter Glutnester. SWR-Reporterin Karin Petzold.
Landrätin Dickes begründet die Entscheidung damit, dass sich die Stelle in dem Wald, wo sich die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, deutlich abgekühlt habe. Der Brandherd dort sei gelöscht, heißt es aus der Kreisverwaltung. Und weil es sich dort so abgekühlt habe, seien auch keine Explosionen mehr zu befürchten. Die Explosionsgefahr durch die Munition war der Grund für die Evakuierung von Traisen vor 2 Tagen. Eine grundsätzliche Entwarnung gibt der Landkreis Bad Kreuznach jedoch nicht für das Waldgebiet am Roten Fels. Das Feuer bestehe weiterhin und deshalb sei der Wald auch gesperrt.
Bei einer Explosion an einem Wohngebäude in Monaco sind am Abend 3 Menschen verletzt worden. 2 von ihnen sind in Lebensgefahr. Unter den Verletzten soll laut Nachrichtenagentur AFP ein ukrainischer Großunternehmer sein. Kurz vor dem Vorfall habe eine Person einen Rucksack vor dem Gebäude abgestellt und sei anschließend in Richtung französischer Grenze geflüchtet. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Die Bekämpfung der Tigermücken am Rhein wird für die CAPS, die kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, offenbar immer schwieriger. Viele betroffene Kommunen zahlen weniger Geld, weil es immer mehr Mücken gibt und damit die Kosten steigen. Heiner Kunert berichtet.
In Karlsruhe wird nur noch rund um das städtische Klinikum bekämpft. Ansonsten setzen Kaps und Stadtverwaltung auf Beratung. In Durmersheim haben städtische Mitarbeiter die Tigermückenbekämpfung selbst übernommen. In Philippsburg wird die Tigermücke immerhin noch rund um den Schulcampus bekämpft. Mit dem warmen Wetter werden in den kommenden Tagen deutlich mehr Tigermücken erwartet. Der Peak wird laut Kaps im August sein. Wenn die Temperaturen weiter hoch bleiben, könnte der Sommer 2026 ein Tigermückensommer werden, prognostiziert die Aktionsgemeinschaft. Inzwischen sei die invasive Art in der Mehrheit der 94 Mitgliedskommunen angekommen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken, später an manchen Stellen wieder kräftige Gewitter. Höchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Endlich Ferien, Urlaub in Zeit knapper Kassen, so heißt unsere SWR aktuell Serie in dieser Woche. Wir sprechen über die Zeit im Sommer, die für manche Eltern ganz schön lang wirkt und die für Kinder manchmal gar nicht lang genug sein kann. Feriencamps haben einen großen Vorteil aus Sicht der Eltern. Die Kinder sind planbar und vorhersehbar betreut und die Kinder sind möglicherweise auch noch ein bisschen schlauer. Vielleicht lernen sie im Camp was dazu, vielleicht auch mal jenseits von Büffeln, sowas wie Toleranz oder Kameradschaft mit anderen, vielleicht auch mal Naturerlebnisse, neue Freundschaften und was es sonst noch im Ferienlager gibt. Darüber spreche ich mit Tabea Lange. Sie ist Leiterin des Feriencamps im CVJM Waldheim in Karlsruhe. Warum braucht es im digitalen Zeitalter noch Feriencamps?
Ich glaube, das ist ein echtes Miteinander. Das ist was spürbar bleibt irgendwie, was Erinnerungen schafft, was Möglichkeiten schafft für die Kinder irgendwie sich selbst zu erleben, andere zu erleben, miteinander da zu sein. Ich glaube, draußen zu sein, das macht ganz viel mit einem selber auch. Und in einer Gruppe von vielen Kindern zu sein, mit 70 Kindern da draußen zu sein und zu erleben, dass es da Leute gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und die ein Programm nur für dich quasi machen, das ist was Besonderes und das ist was Tolles.
Müssen Sie die Kinder eigentlich morgens früh dann aus dem Schlafsack schütteln oder schlafen die zu Hause und werden dann wieder von den Eltern vorbeigebracht am nächsten Tag?
Letzteres. Tatsächlich ist es so, dass die Ferienspiele eine Tagesfreizeit für die Kinder nur sind. Die werden morgens zwischen 8 und 9 gebracht und abends dann zwischen 5 und 6 wieder abgeholt. Und dazwischen füllen wir unser Programm eben mit Kleingruppenzeiten, mit Spielen in der großen Gruppe, mit Geländespielen, mit Workshops, mit Bastelaktionen, mit Essen. Weil Essen ist natürlich auch immer wichtig, was verbindet. Und gerade wenn man den ganzen Tag da unterwegs ist, muss man ja auch gestärkt werden. Und dann gehen sie abends wieder und kommen am nächsten Tag hoffentlich mit neuer Energie wieder. Wir haben nur eine Ausnahme und zwar bieten wir für die 10- bis 12-jährigen Kinder eine Übernachtung macht an noch, wo die das schon mal so ein bisschen erleben können, wie es ist, noch mal weg zu sein und sich vielleicht auch mal vorstellen können, auf eine längere Freizeit zu gehen, die auch dann mit Wegfahren irgendwie verbunden ist. Und das ist ganz schön, weil das da dann nicht mehr 70, sondern nur 20 Kinder vielleicht sind und man noch irgendwie noch mal eine tiefere Verbindung zu denen noch haben kann, noch andere Aktionen mit denen durchführen kann. Das ist auch noch mal schön.
Was kostet das, wenn ich mein Kind da jetzt eine Woche zu Ihnen schicken möchte?
Das sind circa 120 Euro, plus minus ein bisschen was. Für die Übernachtung käme noch mal ein bisschen was dazu. Genau, und da enthalten ist eben das ganze Programm, das Material, ein Vormittagssnack, ein Nachmittagssnack und ein warmes Mittagessen.
Wir sprechen über Urlaub in Zeiten knapper Kassen. Es gibt Familien, für die sind auch diese 120 Euro sicherlich ein dicker Brocken. Da helfen Sie
das
aber
stimmt.
Auch.
Da helfen wir auch gerne. Also daran soll es tatsächlich nicht scheitern. Manchmal gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel einen Karlsruher Pass haben. Da werden Sachen bezuschusst. Wir haben nochmal andere Möglichkeiten. Wir haben auch von uns vom CVJM nochmal einen Freizeittopf, wo Sachen raus eben finanziert werden können. Und in den letzten 2 Jahren haben wir jetzt gerade auch für sozial schwächere Familien in Kooperation mit der Anne-Frank-Schule ein paar Freiplätze noch, wo wir sagen, die Kinder zahlen gar nichts dafür und dürfen einfach das mal erleben, aus ihrem Zuhause rauskommen und bei uns sein. Und das erleben und sein und einfach sich mal da keine Gedanken drum machen müssen.
Wenn es diese Ferienspiele bei Ihnen schon seit 25 Jahren gibt, da kommen doch jetzt wahrscheinlich schon längst die Kinder von ehemaligen Teilnehmern zu Ihnen, oder?
Ich glaube tatsächlich auch Kinder von Teilnehmenden, das könnte sein, ja. Aber was auch ein richtig gutes Ding ist, dass manche Kinder aus dem Teilnehmenden sein, rauswachsen und dann selber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Das ist richtig cool. Also es ist schön zu merken, dass andere erzählen, damals waren meine Kinder ja auch schon da oder so. Und dass das irgendwie so ein kleiner Schatz ist, der irgendwie mit drin bleiben kann. Und anscheinend machen wir was gut und richtig, wenn die dann auch ihre eigenen Kinder nochmal schicken oder da sein wollen oder sagen, hey, ich will mitarbeiten, weil ich das so toll fand früher mal.
Welche Rolle spielt das C eigentlich in CVJM? Wie wichtig ist Religion bei Ihnen im Waldheim in Karlsruhe?
Ja, C steht ja für christlicher Vereinigung der Menschen und natürlich ist uns der Glauben wichtig. Und wir wollen dann niemanden im Glauben aufzwingen oder sowas und sagen, du musst jetzt das aber so oder auf die Art und Weise glauben. Aber auch die Grundlagen, die unser Glauben an Gott eben mit sich bringt, die sind, glaube ich, für ganz, ganz viele weiterhin wichtig.
Tabea Lange, Leiterin des Feriencamps im CVJM Waldheim in Karlsruhe.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute ist der letzte Tag, an dem wir Diesel und Benzin mit dem sogenannten Tankrabatt kaufen können. Allerdings war heute früh auf meiner Fahrt ins Funkhaus der Sprit schon gut 10 Cent teurer als gestern um dieselbe Zeit. Die Ölkonzerne haben also womöglich nach dem üblichen 12 Uhr Maximum von gestern den Preis nicht mehr so weit gesenkt wie sonst. Die Steuervergünstigung für Benzin und Diesel gibt es auf jeden Fall nur noch heute. Ab morgen gilt wieder der reguläre Steuersatz. Hauptstadtkorrespondentin Anne-Katrin Mellmann mit Einzelheiten.
Verbraucherschützer fordern, dass die Mineralölkonzerne die Preise nur um diesen Betrag anheben und nicht mehr. Die Bundesregierung will die Preisentwicklung an den Tankstellen genau beobachten. Was hatten die Kunden vom Tankrabatt, der am 1. Mai in Kraft trat? Das Münchner IFO-Institut kommt zu dem Schluss, größtenteils wurde der Rabatt an die Kunden weitergegeben, aber nicht vollständig. Der Preis für Diesel sei am wenigsten gesunken. Die Mineralölbranche weist das aber zurück und sagt, die Steuerentlastung sei vollständig weitergegeben worden. Die zuletzt gesunkenen Ölpreise auf dem Weltmarkt dürften den Preisanstieg nach dem Auslaufen des Tankrabatts etwas abmildern. Veränderungen am Ölmarkt machen sich meist erst mit etwas Verzögerung an den Zapfsäulen bemerkbar. Experten erwarten deshalb keinen sprunghaften Anstieg, der allein der höheren Steuer entspricht. Den Bund hat die zweimonatige Steuersenkung nach Schätzungen 1,6 Milliarden Euro gekostet.
Dass wir überhaupt einen Tankrabatt bekommen haben, dass er nötig war, liegt am Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Der hat die Spritpreise explodieren lassen. Heute gibt es einen weiteren Versuch, Frieden zu schaffen. Vertreter der USA und des iranischen Regimes wollen heute wieder über ein Rahmenabkommen verhandeln, und zwar in Doha, der Hauptstadt von Katar. Einzelheiten von Nahostkorrespondent Moritz Behrendt.
Die Botschaft ist, es wird nicht geschossen, es wird verhandelt. Aber wer mit wem in welchem Rahmen spricht, darüber herrschte lange Unklarheit. Es werde ein Treffen in Katars Hauptstadt Doha geben, hatte US-Präsident Trump verkündet. Dies hätten die Iraner gewünscht. Aus dem Iran gab es dafür keine Bestätigung. Vielmehr hieß es, in dieser Woche seien keine Gespräche auf technischer Ebene geplant. Medienberichten zufolge kommen da die Vermittler ins Spiel, Katar und Pakistan. So sollen die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner in Doha Gespräche mit Katars Premierminister Al-Thani führen. Danach, so heißt es, würden die technischen Teams aus den USA und dem Iran jeweils separat mit Vermittlern aus Katar und Pakistan verhandeln. Vor zwei Wochen hatten sich die USA und der Iran in einer gemeinsamen Absichtserklärung für ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges ausgesprochen. Dennoch war in der vergangenen Woche die Gewalt wieder aufgeflammt. Das US-Militär bombardierte Stellungen im Iran, der Iran schoss Drohnen und Raketen auf US-Militärstützpunkte in Bahrain und Kuwait ab. Vorausgegangen waren iranische Angriffe auf zivile Schiffe in der Straße von Hormus.
Wer und was gefährdet Deutschland? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt heute den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Der gibt einen Überblick, wo die Behörde Gefahren für Demokratie und Freiheit sieht, etwa durch Rechts- und Linksextremisten, durch Islamisten und durch den wachsenden Antisemitismus. Auch der Umgang mit der AfD dürfte ein Thema sein. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Markus Sambale.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz macht in seinem Bericht die wichtigste jährliche Bestandsaufnahme. Eine zentrale Erkenntnis stützt sich auf Zahlen, die schon bekannt sind. Noch nie wurden so viele politisch motivierte Delikte registriert wie im vergangenen Jahr. Gewalttaten wurden dabei weiterhin am häufigsten dem rechtsextremistischen Bereich zugeordnet, nämlich fast 1400 Mal. Im linksextremistischen Bereich hat die Polizei rund 860 Gewalttaten erfasst. Bemerkenswert ist hier ein Anstieg um 60%. Bei der Vorstellung des Berichts werden sich Bundesinnenminister Dobrindt und Verfassungsschutzchef Seelen wohl auch zur Beobachtung der AfD äußern müssen. Das Bundesamt hatte die Partei im vergangenen Jahr als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen ging die AfD juristisch vor und bekam im Eilverfahren vorerst recht. Der Bundesverfassungsschutz führt die AfD aber weiter als Verdachtsfall. Der Nachrichtendienst sieht Gefahren nicht nur durch Extremisten hierzulande, sondern auch durch andere Staaten, die Cyberangriffe, Sabotage und Spionage betreiben. Spuren führen vor allem nach Russland und China.
Frank-Walter Steinmeier kommt. Der Bundespräsident ist ab heute für 3 Tage in Lörrach. Bei seiner 19. sogenannten Ortszeit will er in Südbaden mit Menschen ins Gespräch kommen. Einzelheiten von Matthias Zeller.
3 Tage lang und damit länger als mancher Staatsbesuch dauert, wird Frank-Walter Steinmeier in Lörrach sein. Dabei möchte er sich als nahbarer Bundespräsident zeigen und viele Gespräche führen. Unter anderem mit Jugendräten, Unternehmern und sozial engagierten Ehrenamtlichen. Im Mittelpunkt der sogenannten Ortszeit steht traditionell eine Kaffeetafel, bei der Steinmeier mit geladenen Gästen kontroverse Themen diskutiert. Auch spontane Begegnungen sind erwünscht, etwa beim Spaziergang im Stadtzentrum. Zu einem Abstecher in Lörrachs Schweizer Nachbarort Rien will der Bundespräsident mit dem Fahrrad fahren. Kurz vor Steinmeiers Abreise ist in Lörrach noch ein Treffen mit Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel von der CDU geplant. Steinmeier wird in Lörrach, falls erforderlich, auch Amtsgeschäfte erledigen, etwa Ernennungsurkunden oder Gesetze unterschreiben. Dass Lörrach 3 Tage lang Amtssitz des Bundespräsidenten wird, ist wörtlich zu nehmen und auch zu sehen. An seinem Berliner Amtssitz, dem Schloss Bellevue, wird währenddessen die Standarte des Bundespräsidenten eingeholt und an seinem Lörracher Amtssitz gehisst. Die Standarte wird dann vor dem Hotelhochhaus hängen, in dem der Bundespräsident residiert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Angela Merkel wird aufgehängt, natürlich nur als Bild. Keine Sorge. Heute wird das offizielle Porträt enthüllt. Gemalt hat es der französische Künstler Jérémy Kéras. Die große Frage wird sein, was genau bekommen wir da zu sehen? ARD-Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Früher haben sich Könige und Kaiser auf meterhohen Porträts verewigen lassen. Mit entschlossenem Blick und am besten noch mit Pferd im Hintergrund. Die Botschaft war klar, zu diesen Menschen muss man aufschauen. Bei Angela Merkel ist das anders. Zu ihr passen weniger Säbel und Schlachtross, dafür Aktenordner und Geduld. Aber wer will schon Aktenordner auf einem Gemälde sehen und wie malt man Geduld? Der Künstler hatte also die schwierige Aufgabe, diesen Nicht-Glamour in ein Bild zu packen. Jemanden zu malen, der 16 Jahre lang auf jede Krise ungefähr gleich reagiert hat. Mit leicht geneigtem Kopf und Pokerface. Und mit der Merkel-Raute. Wobei schon das Gerücht die Runde macht, dass es die Raute nicht auf das Porträt geschafft hat. Interessant ist der Weg des Gemäldes. Erst einmal wird es 3 Monate lang ausgestellt, dann zieht es ins Kanzleramt um. Davon können andere Kunstwerke nur träumen. Sie landen nach einer Ausstellung in irgendwelchen Lagerräumen. Dieses bekommt einen Ehrenplatz. Und vielleicht ist das die größte Herausforderung für alle künftigen Kanzlerinnen und Kanzler, jeden Morgen am Merkel-Porträt vorbeizugehen und ihren berühmten Blick zu sehen, der sagen will, schauen wir mal oder wir schaffen das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.